Ich grüße Sie und euch recht herzlich. Man weiß ja nie hier vorne, wenn man hier steht, sagt man nun Sie oder sagt man euch. Ich neige dazu, das persönliche euch zu verwenden. Herzlichen Gruß von hier. Am letzten Sonntag haben wir uns ja unterhalten über das, was auf uns zukommt. Das sind heiße Themen, das weiß ich, und ich gehe auch mit großem Zittern und Zagen da dran. Aber es ist mal gut, uns Gedanken zu machen. Der erste Brief des Paulus an die Thessalonicher zeugt davon, dass Jesus Christus wiederkommt. In all dieses Dunkel hinein, auch in unserer Zeit, soll das ein Licht sein. Jesus kommt wieder. Und ich frage mich, glaube ich das denn so ganz fest? Wie sieht's da aus mit unserem Glauben? Ich denke, wir haben alle den festen Glauben, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und die Sünden für unser Sündenproblem gelöst hat. Das haben wir alle. Das glauben wir, sonst wären wir nicht hier. Glauben wir das auch so fest, genauso fest, dass er wiederkommen wird? Oh, das haben so viele schon geglaubt vorher. Das ist, kann noch lange dauern und all diese Dinge. Wir haben ja vorhin gehört in dem Geburtstagsgruß, Daniel, Jakobus 5, Vers 8. Wie war das nochmal?
Seid geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe.
Ja, das Kommen des Herrn ist nahe. Oh. Darum geht's. Wie sind wir vorbereitet auf dieses Kommen? Gerade in unserer Zeit, in der wir leben, geht's drunter und drüber. Umso mehr sollten wir uns Gedanken machen. Die Predigt heute soll nun bei all ihrem Ernst der Sache nun nicht ein Reden mit erhobenem Zeigefinger sein. Das steht mir nicht zu. Da fühle ich mich selber mit dem Zeigefinger auf mich gedacht. Wisst ihr, wie das ist? Wenn man so deutet auf andere, deuten immer drei Finger zurück auf mich. Das nicht. Ich möchte, ja, und habe auch schon in der Vorbereitung zu mir selber gesprochen. Ich möchte noch mal kurz beten. Herr, zeig du dein königliches Walten, bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Wir haben das prophetische Wort, wurde auch in dem verlesenen Text schon gelesen, und wissen, dass Himmel und Erde vergehen werden. Das wissen wir. Warum wissen wir das? Nicht, weil es drunter und drüber geht, sondern so viele Atombomben da wären, die uns das alles kaputt machen würden. Das nicht alleine. Warum wissen wir das, dass Himmel und Erde vergehen werden? Weil es im Wort Gottes so steht. Glauben wir das? Wir wissen, dass dieses Wort Gottes ewig ist und kein Buchstabe davon unerfüllt bleibt. Am vergangenen Sonntag haben wir miteinander betrachtet, was und wie also das mit der Wiederkunft von Jesus Christus sein wird. Was das sein wird und wie das sein wird. Nicht wann, nicht wann. Darum geht's nicht. Das persönliche, sichtbare Wiederkommen Jesu ist uns in der Bibel so klar bezeugt, gerade auch am Beispiel der Himmelfahrt. Da stehen die Jünger und blicken auf. Oh, was jetzt? Wären sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblicken, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einmal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern bei ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen wurde, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr gesehen habt, wie er weggegangen ist. Auf dieselbe Weise. Und dieselbe Weise war, es kam eine Wolke und nahm ihn auf. So wird er wiederkommen, steht hier. Und an anderen Stellen ist auch viel bezeugt davon. Aber da ganz speziell bei der Himmelfahrt, die Wolke, so wird er wiederkommen. Das ist ein ganz klares Zeugnis des Wortes Gottes. Er wird wiederkommen. Weihnachten feiern wir, weil wir glauben, er ist an Weihnachten gekommen. Wir können nicht etwas feiern, weil es in der Zukunft liegt, aber wir können uns darauf konzentrieren und besinnen. Was wird denn bald geschehen? Wir singen doch auch immer dieses Lied, Soon and very soon. Bald nun kann es sein, dass ich Gott als König sehe. Bald nun kann es sein. Boah. Wir haben gesehen, dass das Wiederkommen in zwei Akten geschehen wird. Zuerst in der Luft erscheinen für die Glaubenden, das ist die Situation von Himmelfahrt, in der Luft erscheinen für die Glaubenden, um sie zu sich zu nehmen. Das ist die Entrückung der Gemeinde, die lebendige Hoffnung der Gemeinde. Lebendige Hoffnung der Gemeinde, die Entrückung. Ist das so? Wie ist das so in uns verankert? Dann haben wir festgestellt, nach 7 Jahren kommt er mit den Glaubenden, also mit uns, die wir entweder entrückt oder schon auferstanden sind, auf die Erde zurück, um sein 1000-jähriges Friedensreich aufzubauen. Wir haben ja schon mal ein 1000-jähriges Reich gehabt hier in Deutschland. Das ist etwas anderes. Das ist eine Verzerrung von dem, was wirklich kommen wird. Glauben wir das? Ist das wirklich so? In uns? Jawohl, es gibt ein 1000-jähriges Friedensreich. Bei vielen Diskussionen auch um Schöpfung und wie ist das alles zu verstehen und das sind doch Millionen Jahre schon her, wo die Erde besteht und die Wissenschaft. Kommen wir da irgendwie ins Zweifeln? Können wir kommen ins Zweifeln? Ja, glaube ich schon. Was mir dabei hilft, ich muss das nicht alles verstehen. Brauch's auch nicht zu ergründen. Ich weiß nur eins, wenn ich im Himmel bin, werde ich es mit einem Schlag sehen, wie es gewesen ist. Wow, das wird ein Staunen geben. Deswegen die ganzen Diskussionen darum, wir brauchen es nicht da einzulassen. Wir dürfen ruhig sagen, ich weiß das nicht, aber ich glaube, was dort steht. Warum glaube ich das? Weil Jesus Christus mich erlöst hat, ich den Geist Gottes habe, der mir bestätigt, so ist es. Der Glaube der Gemeinde stützt sich also auf das vollbrachte Erlösungswerk Jesu Christi auf Golgatha. Die Hoffnung der Gemeinde schaut aus nach der Vollendung seiner vollbrachten Erlösung durch sein persönliches Erscheinen bei der Entrückung. Die Hoffnung der Gemeinde. Glaube, Golgatha. Hoffnung, Wiederkunft, Entrückung. Jetzt Gemeinde, was ist das denn eigentlich, Gemeinde? Wir reden so oft, ja, bei uns in der Gemeinde und das in der Gemeinde ist nicht so, wie ich es gerne hätte. Und boah, die Gemeinde, wer ist das denn? Was ist das denn für ein Gebilde? Ist das so wie bei einem Fußballverein? Warum kommt ein Fußballverein zusammen? Weil die Fußball spielen wollen. Warum gibt es einen Hasenzuchtverein? Weil die Hasen züchten wollen. Warum gibt es Gemeinde? Wir haben weder das eine und noch wollen wir das andere. Warum gibt es Gemeinde? Die Gemeinde besteht aus den einzelnen Glaubenden. Du und du und du und ich. Wir sind an einem bestimmten Ort zusammengefügt, sehen uns als hier hingefügt, um Gott zu loben und seine Taten zu verkündigen. Das ist Gemeinde. Das ist nicht die Gemeinde bei uns, sondern du bist es, ich bin es, wir alle sind es, die wir wiedergeboren sind, gehören zu der Gemeinde. Hier jetzt in Kandern bei der FEG, kann auch woanders sein, aber es sind die Erlösten, die da zusammenkommen. Dass es da manchmal ganz, ganz menschlich her und zugeht, das ist uns wohl allen bekannt. Es sind keine Engel, wir sind keine Engel geworden, als wir zum Glauben kamen, sind Menschen geblieben mit Fleisch und Blut. Warum? Und da steht auch in einem der Briefe von Paulus, wiedergeboren, um dem lebendigen Gott zu dienen. Warum gerade wir, warum gerade ich, warum gerade du? Können doch viel bessere sein. Nee, Gott hat gesagt, ihr seid dazu da, ihr seid meine Kinder, ihr seid dazu da, um mir zu dienen. Warum? Weil wir die anderen Menschen verstehen können. Wären Engel gekommen vom Himmel und hätten mir Evangelium gesagt, hätte ich gesagt, du hast keine Ahnung von diesem Leben her. Das hast du nie gelebt. Deshalb sind wir da. Damit wir sagen können, ich bin aus dem gleichen Fleisch und Blut wie du, aber ich bin erlöst. Ich weiß, ich habe einen neuen Herrn bekommen. Die Bibel beschreibt uns trotz all dem dennoch als Heilige in Christus. Immer wieder finden wir in den Briefen des Apostels die Anrede an die Heiligen in Korinth, an die Heiligen in Ephesus, an die Heiligen schreibt er. an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort bei ihnen und bei uns. So war die Anrede des Paulus an die Korinther. Dort ging es drunter und drüber. Rechtsstreitigkeiten, Besuche bei Prostituierten, allerlei möglichen Dinge hatten in der Gemeinde Einzug gehalten. In Thessalonich war es auch nicht viel besser. Und doch nennt er sie die Heiligen. Er nennt auch uns die Heiligen, bei all unserer Unzulänglichkeit. Bin ich da überheblich und sage, ich bin ein Heiliger? Überheb dich nicht. Nein, warum bin ich ein Heiliger? Vor Gott bin ich ein Heiliger, weil Jesus Christus mich neu gemacht hat. Vor Gott ein Heiliger. Die Vertikale, das ist ein fester Begriff, ein Heiliger vor Gott, statisch festgelegt, festgemauert in der Erde. Ein Heiliger vor Gott. Jetzt kommt ja mein Leben, das Leben spielt sich auf der irdischen Ebene ab. Da bin ich eben nicht der Heilige, sondern da bin ich einer, der in der Heiligung lebt, der geheiligt wird, mehr und mehr und mehr. Gibt es einen Zustand auf dieser Erde, wo ich wirklich auch so heilig bin wie vor Gott? Gibt es nicht. Erst wenn Jesus wiederkommt, vollendet. Dann ja, da stimmt das alles überein. Thessalonich, es war eine reiche Handelsstadt. Verlangen nach Geld und Unmoral waren an der Tagesordnung und es zog auch in die Gemeinde ein. Und sie werden dennoch als Heilige bezeichnet. Natürlich ist das, was sie tun, nicht in Ordnung, auch bei uns. Das ist nicht in Ordnung, was wir oft so unheilig tun. Aber die Heiligkeit hängt nicht davon ab, was Menschen tun. Allein Christus schenkt das Heil, die Vergebung, das ewige Leben. Wer das im Glauben annimmt, gehört zu den Heiligen. Der ist geheiligt vor Gott und freut sich auf das persönliche Erscheinen Jesu Christi in der Entrückung. Die Vorbereitung der Gemeinde, also der Heiligen in Christus auf seine Wiederkunft, geschieht dann ja eigentlich nur durch ein jedes einzelne Gotteskind so ganz persönlich. Gemeinde an sich kann nicht in dem Sinn heiliger werden oder geheiligt werden, es sei denn, die einzelnen Kinder Gottes, die einzelnen Gemeindeleute stellen sich diesem. Jeder, der die Hoffnung hat auf die Wiederkunft Jesu Christi, der reinigt sich gleich, wie er auch rein ist. 1. Johannes 3, Vers 3. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich gleich, wie auch er rein ist. Das ist die Formel zur Reinigung. Wir können feststellen, Vorbereitung auf das Wiederkommen Jesu geschieht durch Heiligung. Und das ist so ein Begriff, wie geht das denn? Kann ich da was machen? Oder wie geht Heiligung? Habe ich mich auch immer wieder gefragt. Heiligung geschieht durch Reinigung. Geschieht nicht automatisch vom Himmel herunter, dass ich plötzlich heiliger werde. Geschieht durch Reinigung. Gerade im Thessalonicher Brief wird das noch einmal so richtig deutlich gemacht, wo der Apostel die menschliche Situation der Gemeinde beschreibt. Das alte Wesen der Glaubenden kommt hier deutlich zum Vorschein. Die Lust des Fleisches und die Begierde nach Geld sind nicht vereinbar mit dem Warten des Glaubenden auf die Wiederkunft Jesu. Das sind die Sünden des irdischen, fleischlichen Lebens. Darum steht ja auch in Johannes 1, 1. Johannes 1, Vers 8 bis 9, wenn wir behaupten, ohne Sünde zu sein, betrügen wir uns selbst und verschließen uns der Wahrheit. Hast du schon einmal jemanden gesehen, der sagt, ich bin ohne Sünde? Sag ihm dann gleich, weil du das sagst, hast du schon eine getan. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, was wir begangen haben. Ja, wir wissen, dass Gottes Wille für jedes seiner Kinder die Heiligung ist. 1. Thessalonicher 4, Vers 3, Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt. Und das ist ein lebenslanger, dynamischer Prozess, der sich so darstellt. Galater 5, 25, wenn wir also durch den Geist Gottes das neue Leben haben, dann wollen wir es auch in diesem Geiste führen. Oder weil wir durch den Geist Gottes das neue Leben haben, weil wir das haben, dann wollen wir es auch so führen. Das ist das Problem. Und das ist auch der Kampf. Auf der einen Seite wissen wir, ja, wir sind erlöst, stehen vor Gott als geheiligt und gerecht da. Und auf der anderen Seite schauen wir unser Leben an. Boah, das ist eine Schere. Mal geht sie ein bisschen mehr zu, geht sie wieder auf. Was ist denn Leben durch den Geist? Durch den Geist. Neues Leben aufgrund des Glaubens an Jesus Christus und die damit verbundene Gabe des Heiligen Geistes. Damit bin ich ein Kind Gottes geworden. Meine Stellung vor Gott ist darum die eines Geheiligten und Jesus Christus. Und das ist, wie ich schon sagte, die Statik des Glaubens. Von meinem Beruf her. Ein Gebäude kann nur feststehen, wenn die Statik stimmt. Das muss berechnet werden, dass das nicht umkippt und all solche Dinge. Wäre ein schöner Vortrag für eine Bibelstunde mal. So, und dann, was ist denn das Leben in dem Geist? Unser Leben auf dieser Erde, in diesem Körper und unter den jeweiligen Umständen, das ist der Zustand, in dem wir leben. Und das ist die Dynamik des Glaubens, der Zustand der Heiligung. Dynamik ist die Lehre von der Bewegung. Statik ist die Lehre von der Ruhe. In Christus zur Ruhe gekommen. Jawohl. Und dann kommt die Bewegung, die Dynamik. Da geht's hin und her, vor und zurück, drunter und drüber. Ist das nicht so? Doch. Wir sind nun als Kinder Gottes in Bewegung auf ein Ziel hin, an dem alles vollendet sein wird, Entrückung oder Tod. Entrückung oder Tod. Wenn Jesus nicht wiederkommt, noch nicht wiederkommt in meinem Leben, dann geht's halt durchs Sterben. Wenn er wiederkommt, wo ich noch lebe, dann geht's durch die Entrückung. Was wäre schöner? Entrückt zu werden. Das haben sie früher in der ersten Gemeinde schon gehofft und immer wieder die Hoffnung der Gläubigen. So oder so, durch Tod oder Entrückung, bin ich dann bei ihm. Warum geht's aber dann hier auf dieser Erde so hin und her und auf und ab und vor und zurück? Weil wir bis dahin zum Tod oder zur Entrückung in einem Körper aus Fleisch und Blut leben, der schlussendlich der Vernichtung preisgegeben ist, weil das die Folge der Trennung von Gott ist. Unser Körper wird vergehen. Aber solange wir in dem Körper leben, in diesem Fleisch leben, da haben wir Instrumente dafür, da haben wir 5 irdische körperliche Empfangskanäle. Die 5 Sinne. Denkt an jeder nach, was, kein Problem, weiß nicht jeder, was das ist. Die 5 Sinne. Über die wird unser ganzes Verhalten gesteuert. Wie bei einem Fernseher wird da ständig gesendet auf allen Kanälen. Und das ist auch ganz normal. Ist von der Schöpfung her so gewollt, dass wir diese 5 Sinne haben. Und da geht alles in uns hinein oder kommt aus uns heraus, aber immer wieder über die 5 Sinne, nicht anders. Wir müssen oft kleine und größere Entscheidungen treffen, die mit den 5 Sinnen zu tun haben und dafür haben wir sie auch. Dies kann aber auch zu Lust und Begierden ausatmen, dann ist es Sünde. Jedes Gotteskind hat nun neben diesen 5 Sinnen noch einen weiteren zusätzlichen himmlischen Empfangskanal. Der haben nur die Kinder Gottes. Es gab früher mal eine Sendung, der 6. Sinn im Fernsehen. 6. Sinn. Kinder Gottes haben diesen 6. Sinn. Was ist das? Der Geist Gottes. Das ist der 6. Kanal. Sobald nun aus den normalen Bedürfnissen der 5 Sinne, die nur ganz normal sind, mehr wird, also ein Begehren oder eine Lust, dann sendet der himmlische Kanal Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Der Psalmist hat sich schon gefragt, wie wird ein, in dem Fall junger Mensch, hat er gesagt, wie wird ein Mensch seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an dein Wort? So einfach klingt das. Sein Wort halten kann ich jedoch nur, wenn ich es kenne. Entscheidend ist, dass ich das, was ich vom Wort Gottes kenne, auch ganz persönlich in meinem Leben anwende. Ich kann den Kopf voller Wort Gottes stopfen. Weiß so viel. Aber wenn es nicht dahin kommt, da, diese 30 Zentimeter nicht vom Kopf ins Herz kommt, hilft mir das Wissen gar nichts. Und oft ist mal da eine große Verstopfung da. Von da nach da. Wenn ich das nicht will, geht gar nichts. Gott zwingt mich nicht dazu, das, was ich aus seinem Wort weiß und verstanden habe, auch anzuwenden. Er zwingt mich nicht dazu. Ich kann frei entscheiden, ob ich in der Heiligung leben will oder nicht. Auch andere Menschen können mich nicht dazu zwingen, den Weg der Heiligung zu gehen. Sie können mich lediglich ermahnen, wie wir vorhin in dem verlesenen Text gehört haben. Ermahnen, helfen. Die Folgen meiner Entscheidung habe ich allerdings auch selber zu tragen. Ja, ich will es nicht. Und das ist wohl, glaube ich, das Allerschwerste auch für ein Gotteskind. Matthias, das kann weg. Das Allerschwerste für ein Gotteskind, einzugestehen, ich habe gesündigt. Wir wollen doch alle auch irgendwie ordentlich dastehen, ja? Ist das nicht so? Ja, ordentlich dastehen, wenn ich dann bekenne, ich habe da Mist gebaut, da fällt ja das ganze, die ganze Fassade darunter. Das ist das Schwerste, einzugestehen, ja, ich habe Fehler begangen, Mist gebaut, Sünden sind in mein Leben gekommen, das einzugestehen. Wenn ich das wirklich will und beginne das, dann geht das einmal, kann das sein, das kann ein Weg sein. Römer 12, 1, Hingabe, Herr, hier bin ich, so wie ich bin, so muss ich sein, nicht deine Kraft, nur ich allein, hier bin ich. Dann kommt die Sinnesänderung, Römer 12, Vers 2, verändert euer Denken oder lasst es euch verändern. Euer Denken verändert es. Das ist auch nicht von heute auf morgen geschehen. Das ist ein Prozess. Denken wird es dann allmählich anders. Und dann kommt der Glaube hinzu. Nicht der Glaube zur Erlösung, sondern der Glaube, das kindliche Vertrauen. Ich habe einen himmlischen Vater, der mich kennt, der genau weiß, was mit mir ist. Und dann gilt das, wenn du selbst beten willst, sagt Jesus, du selbst, du persönlich, dann geh in dein Kämmerlein, mach die Tür zu und dann hau alles raus, was dir so hochkommt. Da gehört's hin, nicht in die Öffentlichkeit. Allemal das Zeugnis, jawohl, ich habe Vergebung erfahren, aber nicht das, was ich mit Gott zu bereinigen habe. Geh in dein Kämmerlein. Paulus schreibt an anderer Stelle von dem Kampf in der Bahn. Er erwähnt das Jagen nach dem Ziel. Was für einen Kampf hat er wohl gemeint? Wissen wir da was mit anzufangen? Was ist es für ein Kampf? Da gibt es hier verschiedensten Ansichten, was das für ein Kampf sein kann. Ist es das eigene Bemühen um Heiligkeit? Irdisch auf irdischer Ebene schon Heiligkeit zu erlangen, das eigene Bemühen? Ich streng mich jetzt an, heilig zu sein? Welche Maßstäbe gibt es dafür? Oh ja, die 10 Gebote. Das ist der Maßstab. Wenn du das tust, bist du heilig. Nach Römer 3,20 wird niemand in Gottes Augen gerecht gesprochen, indem er versucht, das Gesetz zu halten. Im Gegenteil, je besser wir Gottes Gesetz kennen, desto deutlicher erkennen wir, dass wir schuldig sind. Da ist der Spiegel, ja, so sollte ich sein. Oh, puh. Bei dem Kampf, den Paulus meint, geht es darum, dass wir als Gotteskinder in unserem Glauben, Vertrauen wachsen und ihm, dem Herrn Jesus, ähnlicher werden durch das, was wir in der Reinigung erleben. Auch ausgedrückt in der Liebe untereinander, kam vorhin in dem Text auch schon zum Vorschein, ausgedrückt in der Liebe untereinander und in der Frucht des Geistes. Galater 5, 22, 23, ich denke, wir kennen diesen Vers. Natürlich, die Frucht des Geistes aber ist. Die Frucht des Geistes hingegen bringt hervor oder besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme und Selbstbeherrschung. Dagegen hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Oh, es gibt da auch Menschen, die nicht gläubig sind in dem Sinn, die nicht Jesus gehören, sind anständige Menschen. Natürlich gibt's das. Keine Abrede. Aber hier geht's um die, die den Geist Gottes haben. Der bringt eine Frucht hervor, die anderen Menschen nicht haben, die den Geist Gottes nicht haben, können diese Frucht nicht bringen. Die Frucht wächst in dem Maße, wie wir in der Reinigung leben. Die Frucht des Geistes kann man auch nicht herbeizwingen, indem man die Frucht in die Sonne stellt oder Sonne hängt. Sie wächst in dem Maße und reift in dem Maße, wie wir in der Reinigung leben. Nun einige praktische Hinweise für das Leben in der Heiligung, für diesen lebenslangen Prozess. Es geht nicht darum, dass wir komplett heilig sind, wenn Jesus wiederkommt. Wir wissen es ja nicht. Einmal das, wenn wir es wissen, können wir uns ja darauf vorbereiten. Nein, wir wissen es nicht. Es geht darum, dass wir es in der Praxis ausleben. Täglich ausleben. Einige praktische Hinweise. Lebe gnadenbewusst. Allein aus Gnade, nicht aus eigener Gerechtigkeit, keine falschen Anstrengungen. Allein aus Gnade, keine falschen Anstrengungen. Werde und bleibe in der Abhängigkeit zum himmlischen Vater wie ein kleines Kind zu seinem irdischen Vater. Oder Mutter. Das ist so schön, mal ein kleines Kind zu beobachten, was gerade eben so sprechen gelernt hat. Wenn das Mama ruft, das tut so gut, wenn das kleine Kind Mama ruft, da hat es ein Anliegen. Auch so sollen wir zum himmlischen Vater sein. Vater im Himmel, hier bin ich, dein Kind. Gnadenbewusst leben. Lebe zielbewusst. Das Ziel ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Und seinem Namen Ehre zu geben, auch dazu bedarf es einer täglichen Entscheidung. Heute will ich für ihn leben. Und ich habe es am Anfang schon erwähnt, ich sage das nicht mit dem Zeigefinger, sondern ich sage das, habe das auch für mich und sehe das auch für mich so. Heute will ich für ihn leben. Lebe chancenbewusst. Lass die Schwierigkeiten in deinem Leben zu Chancen der Erprobung werden. Frage nicht mehr ständig, warum, sondern frage, wozu? Warum ist das jetzt so? Warum lässt Gott das zu? Diese Warum-Fragen haben wir immer. Denkt einmal nach, in jedem Warum steckt doch auch, ich wüsste es besser. Steckt doch da drin. Eigentlich wüsste ich es ja besser. Warum machst du das so? Wozu? Wozu soll das jetzt dienen? Mir dienen, was ich jetzt erlebe und erfahre. Wozu? Was will Gott damit tun? Die Chance, das chancenbewusste Leben fragt immer nach wozu und nicht nach dem Warum. Warum ist immer der Blick nach hinten? Wozu ist immer der Blick nach vorne? Lebe gemeindebewusst. Immer wieder zu zitieren, Apostelgeschichte 2, Vers 42. Was war das? Gemeindebewusstsein, Apostellehre, Gemeinschaft, Brotbrechen und Gebet. Lebe gemeindebewusst. Ich bin Mitglied dieser Gemeinde, ich lebe auch in der Gemeinde, was es hier zu leben gilt und gibt. Und es gibt so manches, was die Gemeinde so hat und so auch so bietet, was wir tun können, wo wir uns einbringen können. Und gerade sind wir in einer etwas schwierigen Gemeindesituationen, nicht ängstlichen, aber schwierigen Gemeindesituationen. Und da gilt es besonders, sich einzubringen, damit das wieder neu anfängt zu funktionieren, neu anfängt mit Leben erfüllt zu sein. Lebe wortbewusst. Da könnte man einfach nur sagen, schau dir an Römer Kapitel 12 bis 14. Da steht alles, alles steht dort drin. Du und der Dienst in deiner Gemeinde. Du und dein Verhältnis zu den anderen Gläubigen. Ist alles dort behandelt. Du und die Obrigkeit. Obrigkeit. Oh, die nicht, wenn die anderen dran wären, ja. Nein, Obrigkeit ist von Gott eingesetzt, ob sie rot, grün oder schwarz ist oder gelb ist oder blau. Sie ist von Gott eingesetzt, die Obrigkeit. Oh, puh, kann das sein? Ich habe doch ganz anders gewählt. Glaubst du, dass sie von Gott eingesetzt ist? Du und dein Nächster, alles in diesen Kapiteln enthalten. Du und deine Verantwortung in der Freiheit. Oh, ich habe Freiheit. Ich nehme das einfachste Prinzip. Ich habe Freiheit, 3 Gläser Wein zu trinken. Ich habe dir nicht, denn dann wäre ich schon. Freiheit hast du vielleicht dazu, aber da sitzt einer, der hat diese Freiheit nicht. Und da sieht einer, wie du das tust. Und dann weiß er, du bist Christ. Und er hat Probleme mit dem Wein. Große Probleme. Was nutze ich dann deine Freiheit? Dem brauchst du nichts mehr zu erzählen. Freiheit ist dann zu sagen, ich verzichte. Um dessetwillen. Verzichte ich. Lebe vertrauensbewusst. Wir können unser Leben ganz und gar Jesus Christus anvertrauen. Denn er hat uns von unserer Vergangenheit erlöst. Und er ist der Herr unserer Gegenwart. Und er ist darum auch die lebendige Hoffnung unserer Zukunft. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Unser ganzes Vertrauen in Jesus Christus. Und dann andere Auswirkungen dazu. Mein Leben wird anders sein. Ohne Krampf und Kampf. Ohne Angst vor einer Verurteilung durch das göttliche Gesetz und die oft gesetzliche Meinung anderer. Ich kann und darf und werde gelassener sein. Jetzt habe ich in den letzten Jahren einige Operationen hinter mir und dann kommt ja der Arzt mit der Spritze da, mit der berühmten. Und ehe der kommt, mache ich es immer so, dass ich sage, Vater im Himmel, ich bin in deiner Hand. Jetzt kommt er mit der Spritze. Wenn ich nicht mehr wach werde, dann weiß ich nichts davon. Wenn ich wieder wach werde, lässt du mich weiterleben. Und so will ich jetzt hier hineingehen. Dann habe ich noch den Zusatz gemacht, wenn ich nicht mehr wach werde, kümmere dich um meine Frau. Kindliches Vertrauen, ohne Krampf und Kampf, mehr und mehr werde ich lernen, im Verhältnis zum himmlischen Vater in kindlicher Abhängigkeit zu bleiben. In kindlicher Abhängigkeit. Ich muss nicht vor Gott wie einer dastehen, der was könnte, der die Welt aus den Angeln heben könnte. Das kann er viel besser. Ganz kindlich darf ich vor ihm bleiben. Im Verhältnis zu den Mitmenschen werde ich verstehen, was es bedeutet, klug zu sein wie die Schlangen, aber ohne falsch wie die Tauben. Das ist das Leben hier. Oh, wir müssen uns nicht von jedem über den Tisch ziehen lassen. Das ist einfach nicht wahr. Gläubige müssen keine Weicheier sein. Nein, hier stehe ich. Und dazu stehe ich. Nur wenn es gegen das Gesetz geht, gegen Gottes Willen geht, dann müssen wir auch mal kuscheln. Ja, das kriegen wir dann schon gezeigt. Klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Und jeder für sich kann das sich mal durchdenken, was das für ihn persönlich heißt. Wie können wir uns nun also vorbereiten auf dieses große Ereignis der Entrückung? Durch die permanente Reinigung, die zum Wachstum in der Heiligung führt, womit der Heilige Geist uns mehr und mehr verändert in das Bild Jesu Christi. Ein lebenslanger Prozess, habe ich schon gesagt. Vorbereitung durch Heiligung, Heiligung durch Reinigung. Zum Schluss, schreibt Paulus am Ende seines Thessalonicher Briefes, schreibt er diesen tröstenden Gruß, wunderbar. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Und jetzt kommt das Wichtigste, treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen.